Die Pointe ist nämlich die, dass man sozusagen geneigt ist in meiner Story oder geneigt sein könnte, jetzt mit sozusagen damit zu operieren, dass man sagt, die Welt, in der sich Wild auf Personen bezieht und die Welt, in der sich Wild auf den Schatten von Personen bezieht, diese Welten sind miteinander nicht kompatibel und trotzdem ist es dieselbe Welt. Nicht? Es handelt sich um dieselbe Welt, aber es sind unvergleichbare Welten. Es geht immer um dieses Konzept der unvergleichbaren Welten. Und die Pointe dieses Beispiels, auf die es hinauskommt, muss noch ein bisschen was dazu sagen, aber die Pointe wird sein, dass sich sozusagen die Aussage, es handelt sich hier um unvergleichbare Welten, die Aussage lässt sich nicht aufrechterhalten. Und die lässt sich deswegen nicht aufrechterhalten, weil unter diesen Voraussetzungen die Welt, um die es da geht, nur auftritt an der Schnittstelle zwischen der Welt, in der hier gesprochen wird, und der Welt, in der darüber gesprochen wird, wie eine andere Sprache in dieser Welt aussieht. Und diese beiden Betrachtungsweisen können nicht so auseinanderfallen, dass sozusagen in dieser Welt hier zwei unterschiedliche Welten für die Ebene A eingesetzt werden. Und das muss ich sozusagen ein bisschen sozusagen jetzt noch beleuchten. Und die Punchline ist die folgende. Ich kann, wie ich vorher gesagt habe, die Indizien für das eine und für das andere mit einem Index bezeichnen und kann sagen, im einen Sinn, unter der einen Bedeutung von beziehen, bezieht sich der A auf die Person, in der anderen Bedeutung bezieht er sich auf den Schatten. Dann habe ich sozusagen die hier einander widersprechenden Phänomene in zwei Teile geordnet. Der wichtige Punkt ist jetzt der, damit ich dies tun kann, damit ich bezieht mit zwei Indizes versehen kann, muss ich ein Verständnis von beziehen haben. Ich selber, der konfrontiert bin damit, dass ich interpretiere, worüber redet der A, ich will etwas darüber sagen, worüber redet A, und um das sagen zu können, muss ich eine praktische Kompetenz besitzen, und die praktische Kompetenz ist, ich muss wissen, worüber ich rede, wenn ich rede über worüber redet der. Nicht? Das ist ein bisschen abgekürzt gesprochen. Ich sage etwas darüber, worauf sich der A bezieht, und das kann ich aber nur sagen, wenn ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, bezieht sich auf. Das ist der entscheidende Punkt. Ich kann das hier offen lassen. Ich kann testen, worauf bezieht sich der A. Erstens kann ich es testen, und vorher noch, ich kann es niemals genau wissen, worauf er sich bezieht. Ich muss das ausprobieren. Ich muss ihm diesen Freiraum lassen. Das ist die sogenannte Inscrutability of Reference. Was ich vorher gesagt habe, ich kann nicht reinschauen, aber ich kann nicht in ihn reinschauen, und die Empirie gibt mir das auch nicht. Das heißt, an dieser Stelle ist tatsächlich Freiraum vorhanden. An dieser Stelle muss man damit rechnen, dass man sich irrt, dass man nachschauen kann, dass man was korrigieren muss. Ich kann aber nicht diesen Korrekturvorgang und alles, was da passiert, dann durchführen, wenn ich gleichzeitig nicht weiß, was ich mit Beziehen meine. Das geht nicht.
Kannst du das näher erklären mit dem Beziehen?
Sich beziehen auf. Ja. Ich versuche die Frage zu klären, ob sich dieser Ausdruck Wild, den ich höre, ob er die Person meint oder ob er den Schatten meint. Das ist sozusagen die intentionale Betrachtungsweise. Meinst du jetzt die Person oder meinst du den Schatten? Die von außen gesprochene Betrachtungsweise ist, beziehst du dich auf den Schatten oder beziehst du dich auf die Person? Das ist etwas, was ich klären möchte, wenn ich eine linguistische Analyse der Sprache vom A mache. Das ist der Punkt, nicht? Es geht um die linguistische Analyse von der Sprache von A. Ich brauche keine linguistische Analyse machen. Es kann ein Freudenschrei sein. Ich kann alles Mögliche machen. Wenn ich aber versuchen möchte, eine Ordnung in die Äußerungen, eine Ordnung, eine sprachartige Ordnung in die Verlautbarungen von A zu bringen, was nichts anderes ist als eine Interpretationstätigkeit, eine linguistische Analyse, dann muss ich anfangen. Es gibt keine bekannten anderen Verfahrensweisen als die, dass ich mit so etwas beginnen muss, wie das ist ein Sprachausdruck, zum Beispiel vom Typ des Namens und mit einem Namen. Worin besteht ein Name? Ein Name besteht daraus, dass man sich daraufhin bezieht. Also Freudenschrei ist ein gutes Beispiel. Wir können in einer radikalen Übersetzung nicht davon ausgehen, dass wir wissen, was die Freudensrufe, was die Kriegsrufe und was die Namen sind in einer solchen Sprache. Und auf diese Frage jetzt beziehen, ein Freudensausruf ist nicht von der Art und Weise, dass er sich auf etwas bezieht. Ein Freudensausruf ist nicht in diesem elementaren Sinn ein Beitrag dazu, wie die Welt ausschaut. Oder wie die Welt gestaltet ist. Man kann indirekt natürlich sagen, um zu verstehen, was es ist, dass man sich freut, muss man verstehen, wie der die Welt sieht. Aber das muss auch nicht unbedingt sein. Der kann sich auch freuen, ganz ohne, dass die Welt irgendwie ist. Ja? Kommt auch vor. Das heißt, wir haben dann Ausdrücke, die sind Ausdrücke der Freude oder der Trauer oder der Verärgerung oder sowas ähnliches. Und diese Ausdrücke, die sind natürlich schon relativ raffinierte Ausdrücke, die sind nicht charakterisiert durch die Besonderheit, die wir annehmen, sinnvollerweise sozusagen ganz am Anfang, nämlich trägt etwas bei zur Beschreibung der Welt. Und sich, also einen Ausdruck als Namen unter die Lupe zu nehmen, als Namen zu betrachten, heißt, also hier gibt es eben linguistische Phänomene mannigfaltigster Art, und wenn ich das eine da herauspicke, den Wild, und sage, das ist ein Name, dann sage ich, die Person A verwendet diesen Ausdruck als Namen, und das heißt, aus meinem Verständnis, dieser Name funktioniert so, wie bei mir Namen funktionieren, nämlich sie bezieht sich auf die Welt. Und die Besonderheit an der Stelle ist eben jetzt das Folgende: der Name hier ist ein von A verwendeter Name, den ich interpretiere als bezogen auf etwas in der Welt, ich weiß aber nicht genau auf was. Das ist das auf der ersten Ebene. Das, was ich dabei mache, ist nicht, dass ich einen Namen verwende, ich mache nicht dasselbe, was der A macht, sondern ich picke aus den linguistischen Produktionen von A einen Ausdruck heraus und charakterisiere diesen Ausdruck als namensartig. Erstens einmal sage ich, das ist ein Name. Und weil es ein Name ist, wie erläutere ich, dass es ein Name ist? Ich muss argumentieren, dass es ein Name ist. Ich erläutere das dadurch, dass ich sage, der bezieht sich auf die Welt. Und das ist ein Ausdruck von dem Typ, dass man sich auf die Welt bezieht. Allerdings komme ich eben, das ist das, worüber ich die ganze Zeit geredet habe, komme ich da nicht weiter, als dass es konkurrierende Theorien darüber gibt, worauf sich der nun wirklich bezieht. Also nicht die Scrutability of Reference, der Punkt, wo man sagen würde, man kann genau festlegen, was eine Fremdsprache mit ihren Namen bezeichnet. Das wäre der Zustand, in dem ich, wenn ich diese wenn ich diese sozusagen Äußerungstätigkeiten von A betrachte, eindeutig und genau sagen könnte, diese fremde Sprache bezieht sich auf das. Der Trick der Künstlichkeit dieser Doppelgeschichte, Hasenente und so weiter, der Trick ist im Prinzip darauf hinzuweisen, dass es möglich ist, sich die Sache so darzustellen, dass die Empirie, das empirische Umfeld, in dem ich mich bewege, zusammen mit jemand anderen in der Interpretationssituation, das ausgerechnet nicht entscheiden lässt. Also man kann immer die Empirie weiter und weiter treffen. Ja? Das liegt schon so an der Empirie. Man kann immer weitere Versuchsserien machen, in denen dann aufgetretene Schwierigkeiten wieder behoben werden. Aber der wichtige Punkt ist, die Empirie lässt solche Fragen auch immer wieder offen. Und die Frage ist, ob die Tatsache, dass die Empirie so etwas offen lässt, ob das verwendet werden kann als Argument dafür, dass die Sicht der Welt zwischen A und B komplett auseinanderfällt. Ne? Das ist die Frage. Und ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen was über das Beziehen gesagt, weil der Punkt ist jetzt der, B braucht, so kann man es jetzt dann kurz sagen, B braucht ein Konzept von Namen, damit sie das hier interpretieren kann. Und was sie nicht, was nicht möglich ist, ist, dass B nicht weiß, was sie meint, wenn sie sagt, jemand spricht von etwas, und dann anfängt, jemanden zu interpretieren. Das geht nicht. Das ist der wichtige Punkt. Ich kann nicht gleichzeitig, ich habe hier in dieser Struktur, habe ich eine Aussage auf der B-Ebene, eine Aussage über einen Terminus aus der A-Ebene, und diese Aussage, und zwar nämlich über das Verhältnis dieses Terminus auf der A-Ebene zur Ontologie der A-Ebene, das ist der Sinn einer linguistischen Analyse. Und diese Aussage über das Verhältnis auf der A-Ebene zwischen linguistischem Ausdruck und der Welt, um die es geht, diese Aussage muss sich einer Kompetenz darüber bedienen, dass ich weiß, was es heißt, sich auf etwas zu beziehen. Nochmal sozusagen jetzt, wenn ich es von umgekehrt, ich muss wissen, was es heißt, ich darf keine Schwierigkeiten haben, dabei Personen zu identifizieren. Ich muss sozusagen den Unterschied kennen dazwischen, was es heißt, eine Person zu identifizieren und einen Schatten zu identifizieren, damit ich die Frage aufwerfen kann, macht er jetzt das eine oder das andere? Wenn eine, im Umkehrverfahren, wenn eine Situation eintritt, was ja auch irgendwie denkbar ist, dass ich etwas beobachte und ich versuche, das, was ich da beobachte, als einen Namen zum Beispiel zu interpretieren, und was ich da beobachte und was ich sehe, ist aber derartig fremd für mich, dass es einen Rückstoßeffekt gibt, und dass ich aufgrund dessen, was ich da sehe, daran zu zweifeln beginne, ob ich selber weiß, was ein Name ist, was ja denkbar ist, dann ist es sozusagen eine redliche, auch interessante und auch dramatische, kann das Leben ziemlich irritieren, Situation. Aber eines, was es nicht ist, ist eine Aussage über das, worauf sich diese Person bezieht. Es kann passieren, dass ich, wenn ich mit etwas konfrontiert bin, was ausgesprochen fremd ist, meine eigene verständlich, die für mich eigene geltende Verständlichkeit der Sprache in Frage gestellt wird. Das ist möglich. Aber das ist jetzt keine Aussage über Toleranz, sondern das ist eine Aussage sozusagen über einen Rückkipp-Effekt, der darin besteht, dass wenn ich mit etwas ganz anderem konfrontiert bin, ich meine eigenen Fragen, sozusagen mein eigenes Verständnis der Welt in Frage stellen kann. Das ist aber nicht das Problem, um das es hier geht, sondern das Problem, um das es hier geht, ist, wie sich jetzt diese notwendige Kompetenz in der Verwendung von bezieht, wie sich die jetzt selber darstellt. Denn so wie ich es Ihnen dargestellt habe, und so habe ich es dann in meinem Artikel auch irgendwie aufgenommen, ergibt sich die Situation dieses bezieht, also die Kompetenz im Umgang mit diesem Beziehen ist eingesetzt in der Interpretation einer Objektsprache, aber die Kompetenz ist nicht mehr ihrerseits relativ. Es gibt in diesem Szenario gibt es nicht mehr, so wie ich es beschrieben habe, die Möglichkeit, so wie ich es beschrieben habe, das ist der wichtige Punkt, gibt es nicht die Möglichkeit, gibt es zunächst einmal nicht die Möglichkeit zu sagen, naja, man kann ja auch über das reden, was du unter bezieht sich auf verstehst. Man kann ja auch über das reden, was du unter einem Namen verstehst. Ich kann nicht gleichzeitig über das reden, was ich unter einem Namen verstehe, und dabei versuchen, jemanden anderen zu interpretieren im Hinblick darauf, was für ihn in der Welt ist. Das ist nicht gleichzeitig möglich. Es ist hintereinander möglich, und das ist der Punkt der Ebene C. Die Ebene C ist jetzt der Punkt, wo eine dritte Person dazukommt und die schaut sich jetzt nicht an, was zwischen A und B stattfindet, sondern diese Person schaut sich an, was die Person B, welche Sprachverwendung die Person B mit bezieht hat, ja? Wie sich in der Sprachverwendung von B dieses bezieht sich auf führt, also anders gesprochen, was B für ein Konzept von Namen hat. Ich kann natürlich, gegeben davon, dass jemand eine Objektsprache mit Hilfe seines Verständnisses von Namen interpretiert, kann ich dazu kommen, auch zu fragen, wie verstehst du Namen? Ich kann solche Fragen formulieren wie, wenn du unter Namen das verstehst, dann wirst du zum Beispiel Schwierigkeiten haben oder dann wirst dir leicht fallen, Wild als einen Namen oder als einen Nichtnamen zu betrachten. Nicht? Das ist eine nächste Reflexionsebene, die durchaus möglich ist. Aber was damit nicht gesagt ist, ist, dass wir einen Zugang zur Welt von A bekommen, der absehen kann davon, dass wir an dieser Stelle hier, an der B-Stelle, unser Sprach- und Weltverständnis fixieren müssen. Also ich muss hier eine Entscheidung treffen darüber, also das ist eine indirekte, eine implizite Entscheidung, ich muss diese Verwendung hier konstant halten, um an dieser Stelle einen Spielraum zu haben. Noch schärfer gesagt, hier komme ich niemals ganz rein und hier muss ich Stellung beziehen. Das ist, das ist sozusagen der Deal, der aus diesem Setting hervorgeht. Ich muss Stellung beziehen an einer bestimmten Stelle. Ich muss meine Sprache einsetzen, um die Möglichkeit zu haben, für die Fremdsprache Alternativen vorsehen zu können. Und jetzt komme ich zum und ich kann das beides natürlich noch einmal reflektieren. Und jetzt komme ich zur Schlussfolgerung für das Toleranzproblem. Das ist das, was ich versuche auszubuchstabieren in dem Artikel, den ich vorher erwähnt habe. Damit ich in der Lage bin, für betrachtete Zusammenhänge, für fremde Gründe zuzugestehen, dass es hier Inkompatibilitäten gibt, dass ich hier mit Überraschungen rechnen muss, dass hier Behauptungen wahr sein können, die sich sozusagen auf eine Weltsicht beziehen, die ich nicht von der ich sozusagen nicht eindeutig sagen kann, ist es die eine oder ist es die andere, damit ich im Sinn von Hasenente zum Beispiel tolerant sein kann, indem ich sage, ja, du kannst das eine und du kannst das andere sagen, ich kann es nicht genau entscheiden, damit ich diese Toleranz-Einstellung vertreten kann, brauche ich einen Fixpunkt in meiner Interpretation des anderen. Und dieser Fixpunkt besteht sozusagen darin, dass ich nicht gleichzeitig das relativieren kann, was ich brauche, um in der Beobachtung des anderen eine mögliche Relativierung zu finden. Das sind, also C spricht darüber, welchen Wortgebrauch B in der Interpretation von A an den Tag legt. Dazu beobachtet er Bs Verhalten. Er kann aber nicht quasi im Rücken von B auf den wirklichen Sachbezug von A zugreifen. Damit bleibt der Sachbezug unerforschlich, aber es stehen einander nicht zwei konkurrierende Welten gegenüber.
Ja? Ist das nicht schon wahnsinnig intolerant, wenn ich überhaupt dem mein System aufzwingen und sage, der unterscheidet zwischen Wild und seinem Schatten. Also das ist ja, ich sehe den ja aus meiner Perspektive und verstehe den nur aus meiner Perspektive. Und damit ich in dieses Dilemma komme, muss ich überhaupt schon denken, der denkt so wie ich. Mhm.
Das betrifft tatsächlich einen zentralen Punkt. Das Erste, was man dazu sagen muss, denke ich, ist, in der Idee der radikalen Interpretation versteckt sich eine gewisse Art von Intoleranz, würde ich jetzt als Antwort sagen. Und zwar darum, weil wenn ich die Gedankenkonstruktion wähle, dass es passieren kann, dass ich gar nichts verstehe vom anderen, ist die nächste Frage, was mache ich dann? Wir wissen, dass es manchmal so ist, dass man sagt, das verstehe ich aber überhaupt nicht, man dreht sich um und geht weg. Das ist eine mögliche Art. Ich habe überhaupt nichts verstanden von dem, was du sagen willst. Okay. Wenn man das nicht tut, das könnte man auch intolerant nennen, oder das ist eigentlich Prätoleranz, nicht? Prätoleranz oder Präintoleranz. Gesetzt den Fall, ich mache das nicht, sondern ich lasse mich ein auf die Situation, wo ich zunächst einmal sagen muss, ich verstehe überhaupt nicht, was du sagst. Wenn das ernst gemeint ist, dann ist der nächste Schritt der, wenn ich trotzdem verstehen will, und das meine ich jetzt nicht moralisch, sondern gesetzt den Fall, ich habe eine Prüfungsaufgabe. Ja? Das kann ja genauso bei einer Prüfungsaufgabe sein. Ich muss eine Gleichung lösen oder sowas. Ich kann mit dieser Formel überhaupt nichts anfangen. Ja? Oder mit diesem lateinischen Satz oder sowas ähnliches. Ne? Was kann der einzig nächste Schritt sein? Der einzig nächste Schritt muss ein Schritt der Intoleranz sein. Und zwar in dem Sinn, dass ich sage, wenn es so ist, dass ich nichts verstehe, dann bleibt mir nichts anderes über, als etwas dort hineinzulegen, etwas zu importieren. Ich muss, also das, was nicht geht, da, und da würde ich Ihnen sozusagen strikt mal widersprechen, ja, da können wir gleich darüber reden, was nicht geht ist, dass ich taxfrei und ohne, dass ich selber Position beziehe, der anderen Person eine eigene Welt und was ganz sozusagen eine eigene Bedeutung und was ganz was Wichtiges zuschreibe, von dem ich gleichzeitig sage, das kann ich aber gar nicht verstehen. Das geht nicht. Die Situation entsteht eher an einer anderen Stelle, wenn ich sozusagen sage, ich glaube, dass das sinnvoll ist. Was du sagst, ist sicher sinnvoll, aber es enthält Momente, an die ich mich erst gewöhnen muss und die ich erst selber lernen muss und dann für die ich selber erst einen Verstehensprozess brauche. Ja? Das ist das, glaube ich, woran Sie sprechen. Nicht? Also nicht damit beginnen, dass man jemanden etwas aufpfropft, sondern damit beginnen, dass man von der anderen Person etwas zur Kenntnis nimmt. Mein Punkt ist, die Konstruktion der radikalen Interpretation schließt das aus. Weil es sozusagen allzu billig ist, der anderen Person zuzugestehen, dass sie eh weiß, wovon sie redet, wo ich keine Ahnung davon habe, was es ist, wovon sie redet. Der Weg darauf hin zu kommen, was sie redet, wenn man bei Null anfängt, kann nur aus der eigenen Position beginnen. Das wäre also meine Antwort. Sie wollten?
Kann es nicht auch sein, dass ich sagen will, die andere Person hat ihre Welt und ich habe meine Welt, aber ich will gar nicht das verstehen. Ich könnte es vielleicht, aber es kommt mir einfach nicht in den Sinn, dass ich mich auf diesen Weg begebe, der dann von mir selber natürlich weggehen würde. Aber ich kann ja sagen, ich will mich nicht damit auseinandersetzen.
Das habe ich mit Prätoleranz jetzt gemeint, nicht? Also ich habe gemeint, da habe ich gemeint, wenn jemand interessiert ist an der Frage, ob das ein Büttenpapier ist oder nicht Büttenpapier, und jemand anderer interessiert ist an der Frage, ist das jetzt ein Hase oder eine Ente, dann kann genau das passieren, dass man sagt, naja, das sind zwei verschiedene Umgangsweisen, die sind zwei verschiedene Welten und die sollen friedlich nebeneinander bestehen, die kommen sich nicht in die Quere. Das ist aber auch nicht ein Fall von Toleranz. Das wäre mein Punkt. Das ist einfach Koexistenz. Ja? Friedliche Koexistenz ist nicht Toleranz. Worauf ich hinaus will, ist, um in den Bereich der Toleranz zu kommen, muss ich einen Schritt weiter gehen als das, was Sie sagen. Das würde ich.
Ich denke mir nur, wenn ich jetzt so wirklich versuche, eine Sprache zu fassen und ich mache ein Wörterbuch oder irgendwas, ist das Problem ja, wenn ich dann anhand von diesem Wörterbuch die Sprache wieder übersetze, ich eigentlich nur praktisch mich selber höre, aber nicht zwangsläufig irgendeine Ahnung habe, wovon der wirklich redet, weil das ja nur mein System ist, dass ich dem da auflege. Und ich denke jetzt halt, ich habe halt im Hinterkopf Heidegger, der von einem Denkenden übersetzen, dann spricht das als die einzige Form, wo man irgendwie adäquat irgendwas übersetzen und verstehen kann. Und der sich ja dann gegen dieses Wörterbuchsystem ausspricht.
Also
Ich meine, die Heidegger-Sache ist es ein bisschen steil, aber ich versuche so ein bisschen was im Vorfeld. Der Hinweis im Wörterbuch, ich versuche ein Wörterbuch anzulegen, und dieses Wörterbuch, wo haben wir das, nicht? Das Anliegen des Wörterbuchs, Anlegen des Wörterbuchs besteht sozusagen darin, dass ich versuchsweise Sprachausdrücke heraushole, weil ich weiß auch gar nicht, was die Wörter sind, nicht? Ich muss ja auch noch unter diesen Voraussetzungen einmal herausfinden, was überhaupt die einzelnen Wörter sind. Es kann ja etwas als ein Wort daherkommen und ist ein Satz, ja? Ich muss eine syntaktische Analyse machen und ich muss dann herausfinden, welche Bedeutung diesen einzelnen syntaktischen Elementen zuzuordnen ist. Und jetzt sagen Sie, das ist eine Tätigkeit, und das stimme ich völlig zu, das ist eine Tätigkeit auf der B-Ebene. Das ist eine exploratorische Tätigkeit, das ist ja die Pointe des Dschungellinguisten. Der kommt dorthin und will ein Wörterbuch machen. Und Sie sagen jetzt, ohne irgendeine Ahnung zu haben davon, was der eigentlich meint, ja? Das haben Sie jetzt gesagt. Und das Wichtige ist jetzt, Wichtige für mich in der Antwort ist, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Das ist genau die These, die ich widerlegen wollte. Das geht nicht. Das geht insofern, okay, ich habe schon, ich will es nicht. Er war zuerst 1, 2, 3.
Ich möchte auf einen historischen Sinn von Toleranz vielleicht zurückkommen. Ein Toleranzpatent, was natürlich explizit mit einer Machtfrage verbunden ist, aber wenn der Kaiser gestattet oder irgendein Herr einer anderen Religion, jetzt von der Geschichte her gesehen, wie das vorgekommen ist, die Religion in diesen Formen auszuüben und insofern das toleriert, dann würde er sagen, ich kann akzeptieren, die haben ihre eigene Welt und ich will überhaupt nicht mich damit auseinandersetzen, wie das für die aussieht, welche Gründe die haben und so weiter. Aber ich toleriere es trotzdem. Ist das dann auch in diesem Sinn keine Toleranz?
Also da gibt es tatsächlich zwei Bedeutungen von Toleranz, die man unterscheiden sollte. Ich würde das als Indifferenz bezeichnen. Und historisch stimmt es ja nicht. Historisch ist es ja nicht Indifferenz, sondern historisch ist es Toleranz. Historisch ist es so, dass der wichtige Punkt im Toleranzproblem der ist, dass man einer festen eigenen Überzeugung ist und die andere Person interpretiert als, sie haben eine falsche Überzeugung, sie glauben nicht an den richtigen Gott und trotzdem werden sie akzeptiert. Das ist was anderes, als zu sagen, jeder soll an seinen Gott glauben, macht mir keine Magenschmerzen. Und mein Punkt ist jetzt an der Stelle immer wieder der, dass zwischen Indifferenz von du darfst es ja auch und ich erlaube das allen, das ist sozusagen die vielen Blumen, dass zwischen der Indifferenz und einer Toleranz, die darin besteht, dass ich mich selber verstehe als jemanden, der Überzeugungen hat. Und diese Überzeugungen sind derart, dass die anderen diesen Überzeugungen widersprechen. Das ist der Punkt der Überschneidung, wo ich mit ihm einen Konflikt habe. Und diesen Konflikt, der von mir aus so betrachtet wird, dass ich sage, der andere liegt falsch in dem Konflikt, diesen Konflikt so zu realisieren, dass obwohl ich glaube, dass der andere falsch ist, der andere das behaupten kann oder praktizieren kann, das ist sozusagen der höhere Begriff von Toleranz, glaube ich. Das wollte ich dazu sagen.
Danke. Mir kommt vor, das Konzept geht davon aus, dass ich als Beobachterin da hinkomme und niemand kann mir irgendwas zu dem sagen. Also es gibt keine Personen, die sich besser auskennen, die vielleicht zum Beispiel diese Religion haben und die mir etwas dazu erzählen könnten. Also in der Praxis kann ich ja hingehen und sagen, was glaubst du, warum glaubst du das, wovon gehst du dabei aus und so. Dann ist es für mich nicht mehr völlig unverständlich. Angenommen, wir haben die gleiche Sprache oder eine, die sich halbwegs trägt.
Also, insofern ist das, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil da wird nochmal deutlich, warum ich sozusagen mehrfach auf diese radikale Interpretation und auf die Künstlichkeit und aber auch auf das Befreiende der radikalen Interpretation hingewiesen habe. Aus der europäischen Sicht sind wir durch Jahrhunderte lang gewohnt, dass uns immer schon jemand etwas, was wir nicht verstehen, erklärt. Dass wir immer schon Rückfragen halten können, dass wir immer schon Theorien darüber haben, worum es sich handelt, wenn wir vor einem Rätsel stehen oder sowas ähnliches. Also die hermeneutische Glasglocke, wenn man so will, wo es ganz unmöglich ist, jemanden nicht zu verstehen, ja? Wo, also auch wenn jetzt, wenn man Psychoanalyse nimmt, die an der Stelle sozusagen ein schönes Beispiel ist, du kannst noch nicht mal husten, ohne dass dir schon jemand erklärt hat, warum du jetzt hustest, ja? Das ist eine Betrachtungsweise. Dagegen ist, und das ist so auch ein bisschen meine Akzentsetzung, die ich hier verfolge, die eher US-amerikanische Akzentsetzung, die verbindet sich nicht umsonst mit dem Dschungel. Das heißt, da bist du wirklich völlig auf dich gestellt und da hast du alles, was du mitbringst, du kannst sozusagen noch deine Wörterbücher oder sowas mitbringen, aber im Prinzip fängst du auf Null an. Und es gibt einen Moment des Befreienden, dieses auf Null anfangen. Und dieses Moment besteht genau in dem, was Sie als Intoleranz, also das Moment von Intoleranz, das sehe ich durchaus, dieses Moment von Intoleranz halte ich nicht nur für Intoleranz, sondern das halte ich, das würde ich schärfer und umgekehrt sagen, dieses Moment von Intoleranz ist gerade der Beginn von Toleranz. Weil an der Stelle, an der ich draufkomme, dass ich gezwungen bin, wenn ich irgendetwas verstehen will, meine eigenen Verständnismöglichkeiten einzusetzen und ich habe sonst nichts, an der Stelle, an der ich auf das draufkomme, bin ich in einer Situation, wo ich weiß, was ich der anderen Person damit antue. Ich muss es ja antun, ich muss es ja antun unter diesen Voraussetzungen, sonst betrachte ich sie nicht als Person. Sie als Person zu betrachten heißt, ich nehme sie als jemand, der etwas sagen will. Ich verstehe aber nichts davon, was sie sagen will. Ich verstehe überhaupt nichts, was sie sagen will. Das heißt, um sie als Person zu betrachten, muss ich Voraussetzungen machen, die sie sozusagen forcieren, die sie auf etwas festlegen. Aber das ist nicht der letzte Schritt, ja? Das ist nicht der letzte Schritt, das ist nicht umsonst ein empirischer Prozess. Das ist gedacht als eine Theorie, die sich bestätigen oder nicht bestätigen kann. Und sozusagen ist mein Einstieg in die Theorie. Und erst dann, wenn ich eingestiegen bin in die Theorie, aufgrund einer solchen Basisinvestition, kann ich darauf kommen, dass da Dinge stattfinden, die mir sehr fremd sind. Also es gibt den Unterschied zwischen, es ist mir etwas fremd im Sinn von, ich verstehe gar nichts, und es ist mir etwas fremd im Rahmen eines Entwurfes, der von mir kommt, der aber korrigierbar ist.
Also Moment der Intoleranz, wenn ich jetzt einen fremden Standpunkt mit meinen Begriffen, die ich jetzt einsetze, zu beherrschen versuche oder zu verstehen zu versuche. Sie sagen, ich brauche also eine neue Begrifflichkeit, ich muss irgendetwas in die Welt setzen, um die Annäherung vollziehen zu können. Dieser Moment der Intoleranz, den sehe ich ganz stark gegeben. Weil ich meine, dass ich, wenn ich wirklich jemanden verstehen möchte, und angenommen, er spricht jetzt zum Beispiel dieselbe Sprache, Deutsch, ja, und ich bin ein Banker und der Wild ist ein esoterisch-spiritueller Mensch. Also diese Situation habe ich schon öfters erlebt, dass wir einfach nicht wissen, wovon wir sprechen.
Ja.
Mit Aurawesen und die ganz selbstverständlich in der Sprache drinnen sind und der andere weiß einfach nicht, wovon er spricht. Wenn jetzt ich als B versuche, den zu interpretieren, mit vielleicht Begriffen aus der Psychoanalyse, mit vielleicht Begriffen vom Gegenständlichen, werde ich immer wieder beim Nullpunkt und immer wieder bei Intoleranz landen und wir werden uns nicht annähern. In dem Moment, wo ich meine ganze Begrifflichkeit über den Haufen werf, über Bord werf und mich wirklich versuche, wenn ich das möchte, wenn ich diesen Konflikt auflösen möchte, indem ich versuche, seine Begrifflichkeit anzunehmen und zu verstehen, dann kann ich das möglicherweise übersetzen in meine Begrifflichkeit.
Also ich bin gleich ganz nervös, weil unter dem Titel "Ich versuche, seine Begrifflichkeit zu übernehmen" ist für mich, also aufzunehmen, die Begrifflichkeit der anderen Seite aufzunehmen. Da würde ich dazu sagen, das geht nicht, ohne dass ich zu meinen Begriffen stehe. Ich kann, weil Begrifflichkeit heißt ja nicht, dieselben Laute im Mund zu haben, sondern Begrifflichkeit heißt, Laute auf eine regulierte, kontrollierte Art und Weise selber zu verwenden. Da sind wir wieder zurück bei dem Beispiel, die Donau ist ein Strom aus Bier. Ja? So ähnlich wie mit dem nominalen Wesen oder solche Sachen. Nicht? Wenn jemand kommt und sagt, die Donau ist ein Strom aus Bier, ja? Dann könnte ich diese tolerante Haltung haben und könnte sagen, ja, die Donau ist ein Strom aus Bier. Dann habe ich nicht eine Begrifflichkeit übernommen, sondern dann habe ich sozusagen Worte nachgesagt. Ja. Die Toleranz kann nicht darin bestehen, dass ich einfach nachrede, was der sagt, sondern das muss darin bestehen, dass meine Verwendung der Worte Donau, Bier, Fluss und so, dass die in eine sozusagen in eine Korrelation kommen, in eine überprüfbare Korrelation mit dessen Verwendung der Worte Fluss, Donau, Bier. Und wenn wir feststellen, du bist gerade dabei, Lyrik zu schreiben, dann haben wir das Problem gelöst, dann haben wir uns sozusagen verabschiedet und gesagt, jeder hat seine eigene legitime Art und Weise, mit diesen Worten umzugehen. An der Stelle, wo ich, also das sind schon die Voraussetzungen, Begrifflichkeit ist kontrolliertes, intersubjektives Umgehen mit Worten in Argumentationszusammenhängen. Was anders ist Begrifflichkeit nicht. Und dazu muss ich einen Konflikt haben. Ich bestreite natürlich nicht, dass es Einstellungen gibt, wo eine größere Bereitschaft der Flexibilität und der Korrektur der eigenen Begriffe da ist. Also Begriffe sind immer auch plastisch und veränderbar. Die Schönheit dieses zugegebenermaßen künstlichen, radikalen Interpretationsbeispiels besteht darin, dass das der Fall ist, wo es dir nichts hilft, wenn du selber plastisch bist. Und per Voraussetzung, wenn es wirklich so ist, dass du nichts verstehst, dann hilft es dir nicht, dass du selber plastisch wirst. Du musst mit was anfangen. Du musst mit etwas anfangen. Und kann eine konfliktuelle Intervention sein.
Es hat sich jetzt leider eigentlich schon fast von selbst ergeben, weil Sie mir die Worte aus dem Mund genommen haben. Nein, ich meinte eben, wollte eben auch sagen, dass es eigentlich darum, um dieses Ping-Pong-Spiel geht, wenn man einfach einen Begriff jetzt nur mal als Bezeichnung für irgendetwas hernimmt, nehmen wir eben die Donau und jeder hat unterschiedliche Vorstellungen von diesen Buchstaben, die da aneinandergereiht oben stehen und man eben durch die Kommunikation, durch dieses Ping-Pong-Spiel irgendwann auf diesen Punkt stoßen kann, dass man unter dem Begriff vielleicht das Gleiche versteht. Also dass man mit unterschiedlichen Vorstellungen als Ausgangspunkt anfängt und dann eben in der Kommunikation irgendwann das Gleiche verstehen kann.
Ja. Ja, ich glaube das auch. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Also so wie Sie es formuliert haben, ist etwas, was dem Quine und dem Davidson fremd wäre, nämlich dass Leute mit Vorstellungen ausgestattet in der Welt herumlaufen und dann muss man versuchen, die Vorstellung der eigenen Person. Also in dem jetzigen Beispiel wäre es eigentlich so, ich hätte erahnt, man könnte sozusagen so sagen, ich hätte jetzt erahnt, was Sie schon sagen wollen und hätte Ihnen das weggenommen, nicht? sinnvoller ist es, in dem, was wir jetzt gemacht haben, zu sagen, aus der Entfaltung des Gedankens, um die es da geht, haben Sie bestimmte Schlussfolgerungen gezogen, die sich mit den Schlussfolgerungen, die ich gezogen habe, einigermaßen decken. Und an der Stelle sprechen wir von einer Verständigung zueinander. Und die Form und sozusagen die Form der Annäherung zwischen fremden Kulturen würde dann, also die besteht darin, um es mal sozusagen drastisch zu sagen, es geht nicht, das ist sozusagen meine instinktive Reaktion auf das, was Sie gesagt haben, ich muss eine Karte ausspielen. Es geht nicht, dass ich warte, ich kann nicht so Karten spielen, dass ich sage, besonders gut spiele ich dann, wenn ich warte, dass die andere Person was ausspielt. Wir werden nur, also das ist das Ping-Pong, wir werden die Konstruktion der radikalen Interpretation besteht darin, damit wir anfangen Schach zu spielen, muss eine Person den ersten Zug machen und in diesem ersten Zug liegt natürlich schon was. Das mit dem Schachspiel, vergessen Sie wieder, das ist glaube ich kein gutes Beispiel. Sie wollten.
Ich habe mir vorher auch gedacht, dass wenn ich vor etwas stehe, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, dass es nicht sein müsste eigentlich, dann zu sagen, ich muss dann meines verwenden, sondern ich könnte mein System über Bord werfen und das andere übernehmen. Das stelle ich mir als möglich vor, aber ich denke mir, das ist dann eigentlich nimmer tolerant, weil es gibt ja dann keinen Konflikt mehr, wo es zwei Positionen gibt, sondern ich passe mich eigentlich nur an. Und verändere mich.
Das habe ich gemeint mit Nachsprechen. Nicht? Das, ja. Also da, und auch an dieser Stelle würde ich sogar sagen, dass das andere ein System ist, ist noch immer eine Intervention. Ja? Also wenn ich so weit gehe zu sagen, okay, ich verzichte auf meines und ich mache jetzt das, was du willst, ja? Dann mute ich der anderen Person zum Beispiel zu, dass sie weiß, was sie will. Ja? Das ist an der Stelle auch die Einsatzinformation. Okay, darf ich eines noch vorher darauf hinweisen, beziehungsweise zwei Sachen. Ich habe Ihnen hier unter diesen Gegenkulturen, Davidsons Thesen angewandt auf Toleranz, habe ich Ihnen diesen Artikel reingetan, der mit etwas beginnt, was im vergangenen Semester schon zitiert worden ist, und dann geht es aber. Das eine sage ich noch schnell, damit Sie sozusagen wissen wo, und vielleicht ein bisschen Spaß finden daran, das anzuschauen. Der Zweck des Trauergottesdienstes für die Opfer des Seilbahnunglücks von Kaprun ist die Feier eines Trauergottesdienstes. Ja? Das ist der Satz, den ich da diskutieren will, und der kommt von Bischof Edern, also er hat es nicht so gesagt, aber das ist quasi die Einstellung des katholischen Klerus eines bestimmten Zuschnittes, zu sagen, ein Trauergottesdienst ist ein Trauergottesdienst und jeder weiß, was ein Trauergottesdienst ist, und das muss so geschehen. Das wäre quasi das Beispiel der Intoleranz, und was ich tue ist, das sozusagen als Hinweis, ich verfolge zu einem Teil tatsächlich diese intolerante Position, also das, indem ich teste das ein bisschen. In dem, was ich jetzt im Anschluss an Davidson gesagt habe, steckt ein Moment von dem drinnen, dass ich dem Eder recht gebe und dass ich nicht so reagiere wie der Standard und der gewöhnliche Medienzusammenhang, indem ich sage, klassisches Beispiel von Intoleranz können wir vergessen, fürchterlich, vorsintflutlich. Nicht? Ich glaube, dass es Sinn macht, sich an der Stelle ein bisschen darauf einzulassen und zu sagen, wenn der von Trauergottesdienst redet und Trauergottesdienst heißt ein katholischer Gottesdienst, dann ist da steckt etwas drinnen, was wir herauspräparieren sollten. Und unter dieser Voraussetzung versuche ich dann und ebenfalls auch mit Davidson die Sache so zu drehen und so darzustellen, dass man sieht, wie sich das ausgehen kann. Ich sage das als das Zweite ist noch, vielleicht ergibt sich im Anschluss an die Diskussion heute und an das im Wiki auch noch eine Möglichkeit, sozusagen hier ein bisschen zu diskutieren. Wenn Sie das tun, ersparen Sie sich ein Zeugnis, beziehungsweise ersparen Sie sich die Prüfung am Ende des Semesters. Also dadurch, dass Sie teilnehmen an dieser Auseinandersetzung, zeigen Sie ja, dass Sie sich mit der Sache, wenn Sie ein paar Beiträge halbwegs substanzieller, sozusagen diskutierenswerte, produktive Beiträge geleistet haben, dann ist das mehr, wenn Sie das die nächsten zwei Monate machen, ist mehr, als was wir machen können, wenn wir uns 10 Minuten bei einer Prüfung treffen. Und das gilt dann, wie im vergangenen Semester auch, für mich als Basis eines Zeugnisses. Danke.